Einen wunderschönen und reich gesegneten guten Morgen. Ja, wie ihr bereits gehört habt oder spätestens jetzt von mir hört, setzen wir unsere Reihe im Philipperbrief fort. Heute geht es um Vorbilder, wie Tobias schon gesagt hat. Ich weiß nicht, wie ihr das wahrnimmt oder hält, aber ist es nicht so, wer ein wirklich großes Ziel erreichen möchte, sucht sich ein Vorbild, der dieses Ziel schon erreicht hat oder auf dem besten Weg dorthin ist. Ja, der Tobias hat mir schon mein Beispiel weggeschnappt, aber ich lasse mir spontan ein anderes einfallen. Fußball und Deutschland, das passt irgendwie zusammen, meistens zumindest, aber jetzt sind wir eigentlich gar nicht so gut im Fußball, sondern eigentlich viel besser im Basketball. Wir sind jetzt Welt- und Europameister geworden. Und ja, vielleicht spielt jemand auch lieber Basketball und hat da ein Vorbild. Zum Beispiel Dennis Schröder, den Kapitän der deutschen Basketballnationalmannschaft. Ja, und denkt sich, oh, wie kann ich dann mal in der NBA spielen wie er? Und ja, wie kann ich dann auch mal für die deutsche Nationalmannschaft spielen und trainiert hat und hat in sich das Vorbild, weiß vielleicht sogar, was so seine Jugendstationen waren, die er so durchlaufen hat. Ja, also wenn man sehr, sehr große Ziele hat, dann hilft es irgendwie, sich an jemanden orientieren zu können. Das muss aber nicht nur im Sport so sein, das kann auch geschäftlich sein. Zum Beispiel, wer ein großes Unternehmen aufbauen möchte, hat nicht selten die Firma und den jeweiligen Unternehmensgründer vor Augen, der ihn inspiriert hat. Das gibt es auch im persönlichen und im geistlichen Dienst. Ich bin jetzt noch nicht so lang verheiratet, gerade mal 4 Jahre. Aber ich habe versprochen, ein Leben lang treu zu meiner Frau zu stehen. Und da sind mir beispielsweise jetzt Ute und Christian mit 25 Jahren oder Hanne und Joachim mit weit über 50 Jahren, ja, die schon ein Vielfaches unseres Weges gegangen sind, ein ermutigendes Vorbild. Mit Gottes Hilfe ist es möglich. Auch im geistlichen Dienst waren mir immer wieder hingebungsvolle Nachfolger ein Vorbild. Und das waren längst nicht immer nur Theologen und Pastoren. Ja, also ich hatte nicht so viel Zeit mit meinem Vater. Der war geschäftlich immer sehr viel unterwegs, aber ich war regelmäßig jeden Freitag bei den christlichen Pfadfindern. Also so sind mir die Pfadfinderleiter schnell zu Vorbildern geworden, an denen ich mich orientiert habe, die mich ermutigt haben, die mich auch auf manches hingewiesen hat, was nicht so passt, was nicht so gut war, die auch mich diszipliniert haben. Ich weiß nicht, wie viel Liegestützen ich damals gepumpt habe, weil ich nicht immer so gehört und nicht immer so folgsam war. Hat mir dann später bei der Bundeswehr geholfen. Aber ja, es waren aber auch ältere Geschwister, gebrechliche Mitglieder der Gemeinde, also ich will sagen ältere Damen und Herren, die mir wirklich zum Vorbild geworden sind, weil sie ja, für mich Vorbild im Gebet waren. Die haben der Gemeinde so gedient, ich würde sagen, das waren Gebetsdampflokomotiven. Ja? Also was haben die gebetet? Wenn es Veranstaltungen waren, waren die früh morgens um 6 oder 7, wenn wir uns da getroffen haben, da. Und wenn ich sie angerufen habe, um sie zu ermutigen, haben sie schon gesagt, Herr Matthias, wir beten täglich oder wöchentlich für dich. Und da dachte ich mir, was für eine Hingabe. Ja? Körperlich und von den Kräften ist vielleicht nicht mehr so viel möglich, aber sie sind dankbar und sie beten ganz eifrig für unsere Gemeinde, für die jüngere Generation, ja, und auch für mich. Und natürlich gab es auch und gibt es auch Pastoren und Theologen, die mir zum Vorbild geworden sind, wie zum Beispiel der kürzlich verstorbene Timothy Keller, den ich wegen seiner wortgetreuen Bibelauslegung sehr geschätzt habe. Und auch wenn wir Menschen nicht perfekt sind, ist es zumindest hilfreich, sich einzelne Charaktereigenschaften Einstellungen von ihnen zur Orientierung, ja, zum Vorbild zu nehmen. Mal so ein kleiner Zwischeneinschub, ich warne immer davor, eine ganze Person mit allen Eigenschaften sich zum Vorbild zu nehmen, weil jeder hat seine Schwachstellen und Ja, und auch immer wieder fallen Personen leider auch vom guten Weg ab. Aber einzelne Charaktereigenschaften kann man sich sehr gut zum Vorbild nehmen. Ja, und heute werden wir von zwei Jesus-Nachfolgern hören, von denen Paulus mit größter Achtung spricht und die uns in ihrem Dienst für den Herrn und seine Gemeinde wirklich ein Vorbild sein können. Doch bevor wir das in der betreffenden Passage tun, möchte ich gern mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir so von Herzen, Herr, dass wir nicht zu Einzelkämpfern berufen sind. Ich danke dir so von Herzen, dass du die Gemeinde gestiftet hast, mit deinem guten Heiligen Geist zu Pfingsten. Ich danke dir so, dass das dein guter, göttlicher Plan ist. Danke, dass das kein Zufall ist. Danke, dass wir uns gegenseitig ermutigen und beistehen dürfen. Danke, Herr, dass wir uns hier und da auch gegenseitig zum Vorbild sein dürfen, Herr. Danke, dass es auch immer wieder Geschwister gibt, die weiter sind in der einen oder anderen Passage, bei der einen oder anderen Frucht des Geistes. Herr, wir danken dir, Herr, dass wir voneinander und miteinander lernen dürfen. Und ich möchte jetzt auch bitten, Herr, dass du mächtig durch mich sprichst. Herr, danke, dass du auch mächtig durch Schwachheit wirken kannst. Und wir möchten dich bitten, Herr, berühre du unsere Herzen, verändere sie, lass dein Wort in unseren Herzen groß werden. Amen. Ja, wir machen weiter der Reihe im Philipperbrief und deshalb lesen wir jetzt auch weiter an der betreffenden Stelle, Philipper 2, Vers 19 bis Vers 30. Also wir haben heute eine etwas längere Perikope. Übrigens hoffe ich im Vertrauen auf den Herrn, Timotheus schon bald zu euch schicken zu können. Das wird nicht nur euch neuen Mut geben, sondern auch mir, weil ich durch ihn erfahren werde, wie es um euch steht. Ich habe nämlich keinen, der in allem so mit mir übereinstimmt und der sich, wenn er zu euch kommt, so aufrichtig um eure Belange kümmern wird wie er. Den anderen geht es allen nur um sich selbst und nicht um die Sache Jesu Christi. Ihr wisst ja selbst, was für ein bewährter Mitarbeiter Timotheus ist. Wie ein Sohn an der Seite seines Vaters, so hat er mit mir zusammen dem Evangelium gedient. Ihn also hoffe ich, so bald wie möglich zu euch zu schicken. Nur muss ich erst einmal abwarten, bis ich sehe, wie es mit mir weitergeht. Und im Vertrauen auf den Herrn bin ich überzeugt, dass auch ich selbst euch bald besuchen kann. Allerdings habe ich es für notwendig gehalten, Epaphroditus zu euch zurückzuschicken, mein Bruder und Mitarbeiter. Der Seite an Seite mit mir für den Glauben gekämpft hat. Von euch dazu beauftragt, hat er mir in meiner gegenwärtigen Notlage geholfen. Aber er sehnte sich nach euch allen und er war darüber hinaus in großer Unruhe, weil ihr von seiner Krankheit gehört hattet. Ja, er war wirklich krank. So krank, dass er beinahe gestorben wäre. Doch Gott hatte Erbarmen mit ihm und nicht nur mit ihm, sondern auch mit mir, denn er wollte nicht, dass nach einem Kummer noch einen anderen erlebe. Ich schicke ihn jetzt also so schnell wie möglich zu euch zurück. Dann habt ihr die Freude, ihn wiederzusehen. Und ich muss mir weniger Sorgen machen. Heißt ihn als euren Bruder ganz herzlich willkommen. Menschen wie ihn könnt ihr nicht genug Achtung entgegenbringen. Denn dass er an den Rand des Todes geriet, lag an seinem Einsatz für die Sache Christi. Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um mir den Dienst zu leisten, den ihr selbst mir nicht erweisen konntet. Wow, soweit die heutige Bibelstelle. Wir sehen, obwohl Paulus in Rom in Haft sitzt, weiß er sich in Gottes Händen geborgen. Schließlich weiß er, dass seine Zukunft in Gottes Hand liegt. Er weiß nicht, was ihn wegen des ausstehenden Urteils vom Kaiser von Rom erwartet. Aber darum kann er hoffen, bald seinen geschätzten Mitarbeiter Timotheus nach Philippi zu senden. Also er hofft, dass er bald Antwort bekommt von dem Gerichtsurteil. Er hofft, dass er bald die Gemeinde in Philippi durch Timotheus stärken, unterstützen kann. Ja, und das, obwohl er gerade selbst in einer solchen Notsituation ist. Aber er freut sich an Timotheus. Er freut sich an diesen jungen Mann, der eine so große Hingabe und Liebe zum Herrn und zum Evangelium hat und der ganz sicher, wenn er in Philippi ist, die Gemeinde dort ermutigen wird. Und dann natürlich auch Paulus ermutigen wird, weil wenn er zurückkommt und Paulus dann vom Befinden der Gemeinde erzählt, also erzählt, wie es der Gemeinde so geht, dann hofft, dann erwartet Paulus, dass ihn das selbst ermutigt. Der Apostel hat nicht nur den Philippern das Evangelium verkündet und sie zu Jesus geführt, er will auch sicher gehen, dass sie sich geistlich weiterentwickeln. Ja, es ist nicht so, er zählt irgendwie die Bekehrungen auf einer Strichliste und sagt, okay, die haben ihr Leben Jesus übergeben, ich war dabei und was jetzt danach kommt, das ist ihre Sorge, da sollen sie sich mal durchschlagen. Nein, er begleitet sie auf ihrem Werdegang. Zudem hofft er selbst, in seiner schwierigen Situation etwas Erfreuliches von ihnen zu erfahren. Und so durch diese neuen Nachrichten von ihnen, wie ich schon sagte, ermutigt zu werden. Und dazu sendet er nicht irgendeinen. Er möchte seinen allerbesten Mann dazu senden. Timotheus, zu dem er größtes Vertrauen hat. Er spricht ihm das höchste Lob überhaupt aus. Keiner ist laut Paulus außer seiner Wenigkeit so um das geistliche Wohl der Philipper besorgt wie Timotheus. Viele, alle anderen, die Paulus vor Augen hat, setzen ihren eigenen Ruf, ihre Bequemlichkeit und ihre Sicherheit an die erste Stelle vor der Wahrheit und der Verbreitung des Evangeliums. Das ist für sie entscheidend und deshalb kann er sie nicht so gut senden, wie er Timotheus senden kann. Aber da kommt die Frage auf, trifft das auch auf uns zu? Sind wir nicht auch manchmal bequem? Manches birgt doch einige Anstrengungen. Mancher Dienst ist wirklich herausfordernd. Von Rom nach Philippi zu reisen, das war nicht mal so gemacht mit einem Flug von 1,5 Stunden. Das war eine Reise von mindestens 1.100 Kilometer über See mit irgend so einem Segelschiff. Und wir wissen, da sind einige mehr in Seenot geraten und zerbrochen und da hat man sein Leben schon riskiert. Aber Timotheus wäre bereit zu gehen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo schaust du in deinem Leben hin? Was ist dir am wichtigsten? Das, was Gott sich von dir und für dich wünscht oder was deinen eigenen Plänen entspricht? Wonach richtest du dich? Was du oder was Jesus Christus auf dem Herzen hat? Ist durchaus eine herausfordernde Frage. Ich denke, da sind wir auch immer wieder mit uns selbst am Ringen und am Prüfen. Bin ich der, der sich das wünscht oder ist das jetzt Gottes Weg und Wille für mein Leben? Und das betrifft natürlich alle Bereiche, also im Beruf, in meiner Freizeit oder auch mit meinem Geld. Planen und entscheiden wir nicht häufig recht eigenmächtig und bitten Gott dann nachträglich um seinen Segen für unsere Sache. Also dass wir Gott manchmal schon 2 Schritte vorausgehen und dann fragen, Gott, kannst du dich dazustellen? Ich bin jetzt hier, Wir können Gott immer bitten, wir können immer zu ihm rufen, aber wir sollten es anders machen. Wir sollten zuerst Gott bitten, was ist sein Weg und sein Will für unser Leben. Und ja, Timotheus und Paulus, die haben sich da ganz und gar nach Gottes Willen und Weg ausgerichtet. Ja, auch der junge Timotheus, er war ein Vorbild, weil er treu war. Das ja auch über Jahre. Er war an vielen Orten der Helfer von Paulus, also hat ihm viel beigestanden. Und natürlich war auch Timotheus nicht fehlerlos, aber wusstet ihr, dass das Neue Testament, obwohl es nicht scheut, die Schwächen eines Menschen zu nennen, über Timotheus von der ersten bis zur letzten Erwähnung ausschließlich Gutes berichtet? Er wird oft unterschätzt, der junge kleine Timotheus, ja. Man soll ihn nicht verachten wegen seines Alters. Wir sollten unsere Jugendlichen, unsere Teenager auch nicht verachten wegen ihres Alters. Es kommt aufs Herz an, es kommt ja, auf die leidenschaftliche Nachfolge an. Und Timotheus, ihm ging es nie darum, sich in den Vordergrund zu spielen und selbst ganz groß herauszukommen. Er hat gedient. Er hat sich völlig Jesus und der Verbreitung der rettenden Botschaft hingegeben. Er war ein Diener des Evangeliums. Trifft das auch auf dich zu? Wer entscheidet, wie du lebst und wo du dich hineingibst? Gott, was hast du vor? Was möchtest du mit meinem Leben machen? Oder Gott, zeig mir, was heute dein Plan und Wille ist. Hilf mir jetzt, das zu erkennen. Das sind so Gebete, wo wir Gott ganz, ganz explizit mit reinnehmen können und ihn bitten können, dass er uns führt. Und ja, ich denke, wenn wir das immer wieder tun, dann verlieren wir uns selbst aus dem Zentrum und aus dem Fokus und immer mehr ist Gott im Mittelpunkt und wir richten uns nach ihm. Und da kann uns Timotheus, ja der junge Timotheus, auch ein Vorbild sein. Außerdem sind Paulus und Timotheus ein wunderbares Beispiel für ältere und jüngere geistliche Leiter, die im gleichen Dienst vereint sind. Also, dass man über die Generationen voneinander und miteinander unterwegs sein kann und lernen kann. Also, da werden viele Jahre zwischen Paulus und Timotheus gelegen haben und trotzdem ja, bezeichnet Paulus sozusagen Timotheus als seinen vortrefflichsten Mitarbeiter. Und das, weil er sein Leben ganz und gar Gott gewidmet hat. Deshalb hat Paulus auch so gerne mit Timotheus zusammengearbeitet und ihn mit den wichtigsten Aufgaben betreut. Auch hier möchte er Timotheus zu den Philippern senden, sobald er weiß, ob er freigesprochen oder zum Tode verurteilt wird. Er möchte der Gemeinde in Philippi daran Anteil geben, auch im Gebet. Und daran sehen wir, welche enge Gemeinschaft Paulus zu den Philippern hatte. Natürlich hofft er, dass seine Berufung Erfolg hat und er freigelassen wird und er noch einmal die Philipper persönlich besuchen kann. Ja, das hofft er, das wünscht er sich. Aber er weiß auch, dass das nicht gesagt ist. Er weiß auch, dass Gott seinen Weg lenkt und dass es auch anders gehen kann, als er hofft. Und ja, Gottes Willen und Weg beugt er sich auch ganz. Er hat die Hoffnung, aber ihm ist vor allem wichtig, dass die Philipper eher im Gebet miteinander verbunden sind. Und deshalb wartet er, bis er Timotheus sendet. Deshalb wartet er noch auf das Urteil, damit der Paulus dem Timotheus dann präzise Aufträge geben kann. Ja, weil dann kann er ihm mitteilen, ja, ich komme auch bald selbst nach und werde euch besuchen, liebe Philipper. Oder er kann schon praktisch sein gesamtes Ausscheiden aus seinem missionarischen Dienstplan und das immer mehr in die Hände von Timotheus oder anderen Gemeindevorstehern übergeben. Auch bezüglich seines persönlichen Kommens vertraut er also auf den Herrn. Sprich, im Herrn ordnet er sich demütig dem Willen Gottes unter. Und das bei so einer elementaren Frage wie, werde ich freigesprochen oder werde ich zum Tode verurteilt? Gott soll tun, was ihn am meisten ehrt, was sein Wille ist, was er gebrauchen kann. Das ist das, was Paulus als den Weg für sich erkennt. Ja, und er hat noch einen anderen Helfer an seiner Seite, der ist ihm geschickt worden. Der ist da nicht so auf der Suche gewesen nach einem Nachfolger oder dergleichen, sondern die Philipper selbst haben ihm einen Helfer, einen, heute ist das unpopulär zu sagen, aber einen Diener zur Seite gestellt. Und sein schwieriger Name ist Epaphroditus. Ich werde ihn wahrscheinlich noch öfter nennen, ich hoffe, mich nicht zu oft zu verhaspeln. Ja, und den haben sie diese weite Strecke, ich sagte eben Minimum 1100 Kilometer, wirklich von Philippi nach Rom zu Paulus geschickt, damit er ihnen in seinem Dienst zur Seite steht und ihm hilft. Aber ziemlich bald erkrankt dieser Epaphroditus. Und nicht irgendwie, er hat nicht irgend so einen Männerschnupfen, sondern er erkrankt schwerst, sodass er bettlägerig ist und dem Tode wirklich nahe. Und da weiß man gar nicht, wie es ausgeht. Ja, also Paulus schreibt in den Zeilen nicht, ihm war sowieso klar, dass er geheilt wird oder dass er wiederhergestellt wird. Der Ausgang war offen, auch hier wieder. Aber Gott hat sich dem Epaphroditus erbarmt. Und er hat ihn genesen lassen. Und jetzt sendet ihn Paulus wieder zurück nach Hause. Und das, obwohl Epaphroditus den Paulus nicht so lange unterstützen konnte und deutlich früher heimkehren soll, als es geplant war. Und trotz alledem drückt Paulus dem Epaphroditus seine besondere Wertschätzung für seine harte Arbeit und die Gemeinschaft im Kampf für das Evangelium aus. So nennt Paulus ihn einen Bruder, Mitarbeiter und Mitstreiter. Also das aus dem Munde des Apostel Paulus, das ist schon ein Ritterschlag. Also der hat auch durchaus einiges mehr von seinen Mitarbeitern abverlangt. Wir wissen, dass er zum Beispiel mit dem Dienst von Johannes Markus zwischenzeitlich nicht zufrieden war. Also Paulus hatte schon große Ambitionen. Wenn das dann von einem Mitarbeiter gesagt wird und das aus dem Munde Paulus, dann hat das wirklich viel zu bedeuten gehabt. Ja, Epaphroditus hat Paulus gedient. Er hat treu auch einfache und unscheinbare Arbeiten verrichtet. Manche sind ja nur offen für angenehme Tätigkeiten und den Diensten, die in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, interessiert. Also, ich sag mal, dieser Dienst hier als Prediger oder Pastor, der wird stark wahrgenommen. Und das ist manchmal eine Bürde, manchmal wird einem besonders freundlich entgegengekommen, aber es gibt doch so, so wertvolle und kostbare Dienste, die gar nicht gesehen werden, die übersehen werden, aber die so wichtig sind. Und da ist die Frage, wie stehen wir zu denen? Sind wir auch offen, uns davon Gott gebrauchen zu lassen? Wie sieht es da bei dir aus? Ich sage nur, wir können so dankbar sein für diejenigen, die still, unauffällig und vorbildlich beispielsweise ihre Arbeit, ich nenne jetzt mal den Begriff, als Raumpflegerin oder Hausmeister nachgehen.
Wie könnten wir hier wohlig den Gottesdienst zusammen feiern, wenn ich Friederike beispielsweise den Raum wöchentlich reinigen würde und Gerd entsprechend die Heizung anstellen würde? Nicht zu vergessen das tolle Deko- und Kaffee-Team. Und ich habe sicherlich einige jetzt schon vergessen. Aber ich möchte ein paar Beispiele rausgreifen. Ja? Das sind oft unscheinbare Arbeiten, die aber so, so wichtig sind, damit überhaupt ja, das ganze Rad sich dreht. Da helfen wir zusammen und die sind genauso wichtig, obwohl sie nicht immer gleich so gesehen werden. Und deshalb möchte ich auch an dieser Stelle ja, all denen, die solche Dienste tun, solch wichtige Dienste hier, ein herzliches Dankeschön aussprechen. Wieder zurück zu Paulus und Epaphroditus. Sie beide haben auch gemeinsam die Ziele verfolgt, die Gott ja dem Apostel, also sprich Paulus, gesetzt hat. Und ja, Epaphroditus war nicht zuletzt auch ein Mitstreiter des Paulus. Paulus war in doch relativ vielen Auseinandersetzungen verwickelt. Ja, natürlich auch dann vor Gericht bei seinem Prozess. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn jetzt Paulus hier explizit von einem Mitstreiter spricht, dass er auch das im Blick hat, dass in schwierigen Situationen der Epaphroditus ihm zur Seite gestanden hat, ihn ermutigt hat, ihm vielleicht auch das ein oder andere Argument ja, gezeigt hat, was ihm nochmal groß geworden ist. Oder man sagt, oh, das wäre vielleicht nochmal gut im Evangelium zu betonen, damit das alle im Gericht hören. Sie waren da zusammen unterwegs. Ja, der Epaphroditus hat aktiv am Leben ja, und auch am märtyrerhaften Zeugnis des Paulus teilgenommen. Ja, und alles scheint dafür zu sprechen, dass Epaphroditus bei Paulus bleiben soll. Er hat seine Aufgabe und er erfüllt sie gut. Und doch verliert Paulus das Menschliche, das Persönliche nicht aus den Augen. Er weiß, wie sehr sich Epaphroditus danach sehnt, den Verwandten und Freunden, die von seiner schweren Krankheit gehört haben, zu erzählen, dass Gott Erbarmen mit ihm hatte und dass er deshalb wieder gesund ist. Es war für ihn schwer zu ertragen, dass sie wegen seiner Krankheit in großer Sorge sind. Die Freunde der Gemeinde in Philippi stehen für Paulus hier im Mittelpunkt. Er freut sich mit ihnen, dass sie Epaphroditus bald erleichtert wieder gesund in Empfang nehmen dürfen. Ja, er versucht es ihnen leicht zu machen. Sie sollen kein schlechtes Gewissen haben, dass Epaphroditus schon wieder bei ihnen zurück ist. Deshalb versichert der Apostel ihnen, dass er nun nicht betrübt sein wird, weil er auf den Beistand dieses Bruders und Mitarbeiters, Mitstreiters verzichten muss. Ja, auf diesen wirklich sehr wertvollen Beistand, wie wir schon gehört haben. Tatsächlich ist es Paulus sehr wichtig, dass es keinerlei Vorwürfe gegen Epaphroditus gibt, weil er nicht länger bei ihm geblieben ist. Der Vers 29 deutet das an, dass womöglich die Gefahr besteht, dass Epaphroditus die Ehre nicht empfangen würde, die ihm zustehen würde. Die Philipper sollten auf keinen Fall meinen, Epaphroditus wäre Paulus nicht nützlich gewesen. Auch sollte es nachträglich auf keinen Fall heißen, so schlimm wird es mit Epaphroditus Krankheit schon nicht gewesen sein. Vielleicht war es doch nur eine starke Grippe. Nein. Aber wie schnell passiert so etwas? Auch christliche Gemeinden sind nicht davor gefeit, auf Leute aus den eigenen Reihen herabzuschauen. Nicht umsonst zitiert Jesus folgendes Sprichwort, was tatsächlich in allen vier Evangelien wiedergegeben wird. Hier aus Markus 6, Vers 4. Ein Prophet gilt nirgends so wenig wie in seiner Heimatstadt, bei seinen Verwandten und in seiner eigenen Familie. Deshalb fordert Paulus sie auf, solche Brüder wie ihn nicht nur zu respektieren, sondern sie zu ehren. Die Philipper sollen wissen, dass Epaphroditus tatsächlich sterbenskrank war. Von den Philippern war er es ja, der die weite und gefährliche Fahrt nach Rom übers Meer auf sich genommen hat, um die Ausbreitung des Evangeliums voranzutreiben und den Paulus in seinem Dienst zu unterstützen. Er hat ausdrücklich sein Leben für das Evangelium riskiert. Durch seinen Einsatz bis hin zur Todesgefahr hat er vorbildlich seine Ehrenhaftigkeit unter Beweis gestellt. Wenn er gestorben wäre, wäre er für Christus gestorben. Das ist uns oftmals nicht bewusst. Wir lesen diese paar wenigen Zeilen und sonst lesen wir eigentlich gar nichts über Epaphroditus und sehen, was für ein treuer, was für ein guter und wertgeschätzter Mitarbeiter er doch war. Ja, obgleich er für mich relativ viele unauffällige Arbeiten gemacht hat im Umfeld des Apostel Paulus. Aber er hat sich ganz hingegeben. Ja, er hat sein ganzes Leben gegeben, bis hin zur Todesgefahr, bis hin, dass er es beinahe verloren hat. Und deshalb darf es nicht mal einen versteckten Vorwurf gegen Epaphroditus geben. Stattdessen ist es wichtig, die Leistung und den Einsatz von Mitarbeitern anzuerkennen. Und ich denke auch, dass wir auch immer wieder einander ermutigen sollen. Wenn wir sehen, jemand macht dies oder das gut, was kostet es? 2 Schritte auf ihn zuzugehen oder auf sie und sagen, oh, das hast du wirklich gut gemacht. Oh, da bist du wirklich begabt. Oh, das war wirklich schön, das hat mich sehr angesprochen. Oder danke, dass du das so treu und regelmäßig machst und schon über so viele Jahre. Möchte ich dir einfach mal Danke sagen. Ich glaube, manches sind wir schon gewohnt. Ja, der macht immer das. Schon seit Jahren, das ist seine Baustelle. Ja. Oder ja, man weiß, das ist seine Sparte und man kann kaum anders denken, aber das ist ja ein Dienst, das, wo man sich absolut auf ihn verlässt und praktisch kaum Gedanken dran verschwendet, spricht doch eigentlich dafür, wie treu er oder sie das machen. Und wie hingegeben. Ja. Es gibt Bereiche, die fallen nur auf, wenn sie eben nicht so treu und hingebungsvoll versehen werden. Ja. Wenn hier die Gemeinde total dreckig wäre und alles unaufgeräumt und wild, dann wird es auffallen. Aber wir nehmen an, wir kommen am Sonntag um kurz vor 10 in die Gemeinde und das ist alles schön bestuhlt, das ist alles sauber, das ist alles wunderbar dekoriert. Ich denke, lasst uns das sehen, lasst uns loben, lasst uns ermutigen. Heißt ja nicht umsonst, loben zieht nach oben. Ja, ermutigt auch zu mehr Einsatz. Also, auch wenn vielleicht mal ein Kompliment ein bisschen unbeholfen ist, was soll's, ich glaube, die Person versteht es. Lasst uns da fleißig drin werden. Denn wir haben viel mehr Vorbilder im Dienst, als wir vielleicht aktuell vor Augen haben. Das sind nicht nur Personen in größeren Funktionen oder so. Wir haben viele Vorbilder und auch gerade die unscheinbare Dienste machen, können uns sehr zum Vorbild sein. Möchte ich dich fragen, wenn du so auf dich blickst, würdest du sagen, dass du hier oder da in einem Bereich ein Vorbild bist? Und dann kannst du dich fragen, ja, wie kann ich das machen, wie kann ich das schaffen? Aus eigener Kraft bestimmt nicht, da geht es nicht. Aber wenn du dir auch Jesus immer wieder zum Vorbild nimmst, tagtäglich, und ihn bittest, dass er dir Kraft schenkt, sondern dich bittet, dich geduldiger zu machen, dich bittet, sanftmütig und ermutigend auf Leute zuzugehen oder für Leute im Gebet einzutreten und das regelmäßig und anhand, dann kannst auch du ja auch recht zügig für Menschen zum Vorbild werden. Und es geht nicht um Ruhm und Prestige, sondern es geht darum, Gott groß zu machen und ihn zu ehren und anderen Menschen in der Gemeinde und außerhalb, ja auch zum Beispiel durch die Liebe, die wir untereinander teilen, die wir einfach von Jesus an andere weitergeben und teilen, ja, um ihn zum Vorbild, um ihn zur Orientierung zu werden. Und wir haben in Jesus Christus das allerbeste Vorbild. Ja, er hat, wie Tobias schon gesagt hat, in größter Liebe sein Leben für dich und für mich, ja für uns alle am Kreuz von Golgatha dahingegeben. Johannes 15, Vers 13. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Also lasst uns ihm nacheifern. Lasst uns in Nächstenliebe einander begegnen. Lasst uns auch die kleinen Dinge sehen und loben und diese Leute, die diese wertgeschätzten Geschwister, die diese unauffälligen Dienste machen, auch ehren für diese und sie uns auch als Vorbilder nehmen. Ja, und es sind so viele Dinge, die wir feiern könnten und auch feiern sollten. Und ich finde, heute ist es gut, dass wir die Silberhochzeit von Ute und Christian feiern, weil sie sind uns auch ein Vorbild in Sachen Treue. Einander treu zu sein, das steht über 25 Jahren. Ja, wir reden hier nicht von Lebensabschnittspartnern oder so ähnlich. Das ist ein Vierteljahrhundert. Manche sind schon ein halbes Jahrhundert und mehr, wie ich sagte, einander feiert. Also das beeindruckt mich. Und ich wünsche mir das für mein Leben auch. Und ich weiß, da sind einige mehr hier, die sich das auch wünschen für ihre Ehe. Und da helfe uns Gott. Und wie schön, dass da schon einige Geschwister sind, die da schon etwas weiter uns voran sind. Herr Jesus Christus, möchte dir von ganzem Herzen danken, dass du uns Vorbild bist. Herr, weil du uns so über alle Maßen liebst, weil du so absolut treu bist. Herr, weil du auch so hingegeben warst und bist in deinem Dienst. Und Herr, wir möchten dich bitten, verändere du uns. Lass uns dir immer ähnlicher werden. Herr, verändere uns durch deinen guten Heiligen Geist. Danke, Herr, dass du es schenkst, dass die Frucht des Geistes, wie wir sie in Galater 5, 22 finden, Herr, dass du die immer mehr zur Reife bringst. Herr, wir danken dir, dass, Herr, wir es nicht aus eigener Kraft heraus schaffen müssen. Wir danken dir auch für Vorbilder, die vielleicht gar nicht so auffällig sind, die man vielleicht in der Bibel jetzt auch immer wieder überlesen hat, wie diesen Epaphroditus. Aber wir danken dir, Herr, dass wir uns auch an ihnen orientieren dürfen, Herr, an einzelnen Charaktereigenschaften, Herr, wo sie doch, Herr, dir so hingebungsvoll gedient und dich groß gemacht haben. Herr, mögest du das in uns auch bewirken. Herr, alle Ehre sei dir. In Jesu Namen. Amen.